Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei der 66. Ausgabe des Podcasts Geld und Leben. Die kriegerischen Auseinandersetzungen, vor allem im Nahen Osten, haben das Pflänzchen der wirtschaftlichen Erholung quasi weggebombt. Statt eines Aufschwungs sind wir mit Stagnation, möglicherweise Rezession, vor allem aber auch mit Inflation konfrontiert. Und wie es wirtschaftlich weitergeht, darüber rede ich heute mit meinem Studiogast, Stefan Fink. Stefan Fink ist Chefvolkswirt der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgruppe KPMG und gleichzeitig Professor für Finanz- und Risikomanagement an der Fachhochschule Steyr. Herr Fink, ich freue mich, dass Sie heute hier sind.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Herr Fink, ich beginne gleich und frage Sie als Professor für Risikomanagement. Ist das politische Risiko, dass Konflikte wie der Krieg im Nahen Osten oder der Russen gegen die Ukraine überhaupt noch zu managen?
Die Frage beantworte ich gerne mit einer ersten Gegenfrage. Wir haben keine Alternative. Also es muss gemanagt werden, weil die schlechteste aller Entscheidungen ist keine Entscheidung und in Schockstarre ist keine Handlungsoption.
Das frage ich, wie kann man es managen?
Es ist das Wichtigste ist immer vorab, bei uns würde man sagen, Hand am Tisch. Ja, also welche Risiken habe ich tatsächlich als Unternehmer und da auch keine Denkgrenzen zu haben, sondern wirklich, welches sind die Risiken, was sind die Problemfelder, die für mich als Unternehmen lebensnotwendig und entscheidend sind, kann ich damit umgehen und dann, auch wenn man nicht genau weiß, wie es weitergeht, was sind mögliche Szenarien und wie kann ich mich auf diese Szenarien vorbereiten. Bewusst flexibel zu sein, sich flexibel aufzustellen. Das ist die Basis, um so etwas managen zu können. Und Unsicherheiten hat es schon immer gegeben. Also es ist jetzt, auch wenn man sagt, das ist die Polykrise, wo viele Faktoren auf einmal schlagend werden. Entscheidung und Unsicherheit war schon immer das Thema, auch für Unternehmen, auch wenn es momentan etwas dicker kommt.
Jetzt sind wir gerade in Europa, vor allem in Österreich, aus einer Rezession herausgekommen und haben uns gefreut, dass es möglicherweise wieder etwas besser werden könnte und schlittern möglicherweise schon in die nächste Rezession. Oder ist dieser Eindruck falsch?
Es ist richtig, dass es auf jeden Fall zu einer Abkühlung kommt. Wie intensiv dieser Dämpfer sein wird, wird man sehen. Das hängt wirklich sehr stark davon ab, wie sich auch die nächsten Wochen weiterentwickeln. Aber dass es eine so scharfe Rezession wird, wie wir es beispielsweise zu Beginn Covid gesehen haben, ist derzeit wenig wahrscheinlich. Also um es auf den Punkt zu bringen, wir haben es ungefähr 1% Wachstum für 2026 war die Erwartung. Dass daraus eine Stagnation wird für 2026, ist durchaus möglich. Eine deutlich stärkere Rezession, da müsste schon fast mehr passieren, als selbst jetzt in den Worst-Case-Szenarien der Fall ist.
Aber es könnte eine Stagflation werden, also Stagnation plus Inflation, wenn man sich die Entwicklung bei den Ölpreisen ansieht, die sich nicht nur entspannt, sondern sich eher verschärft, weil es möglicherweise auch zu Versorgungsproblemen kommen könnte. Wie stark beeinflusst jetzt tatsächlich der Ölpreis die Inflation und was haben wir da noch zu befürchten?
Es wird auf jeden Fall so sein, dass also das, was wir jetzt schon gesehen haben im Spritpreis, dass das inflationär wirkt 2026, also von den 2% oder 1,9% Inflationserwartung, werden wir uns verabschieden müssen, dass wir da 3,5, vielleicht 4% Inflation sehen werden. Ist durchaus möglich. Ganz wichtig dabei ist aber, Inflation in Spritpreisen hat immer den Effekt, dass es dann auch, wie wir vorher gesagt haben, zu einer Dämpfung der wirtschaftlichen Aktivität kommt, die dann eher preissenkend wird. Das heißt, typischerweise ist Inflation so ein Hügel, ein temporärer Hügel. 2027 werden die Preise dann schon auch wieder zurückgehen, wenn auch zu Lasten der Wirtschaftsleistung. Das heißt, eine etwas andere Gemengelage, als wir 2022 beispielsweise gesehen haben, wo wir diese zweistelligen Inflationsraten gesehen haben.
Wenn die Inflation steigt, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass die Notenbanken die Zinsen erhöhen, um das etwas in den Griff zu bekommen. Erwarten Sie Zinserhöhungen in den nächsten Wochen?
Wow, es ist schwierig, sich da ein bisschen gegen den Markt zu stellen. Also zusammengefasst, was die Marktteilnehmer derzeit erwarten. Man geht davon aus, dass in den nächsten 5, 6 Monaten es bis zu 3 Zinsschritte geben wird, also ungefähr 0,75 plus. Interessant war aber am Wochenende, dass ein EZB-Offizieller dann gesagt hat, na also die EZB wird da keinen Rush an den Tag legen, weil, und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, die EZB steuert die Inflation mittelfristig, das sind 18 bis 24 Monate. Und der Bauch, den wir jetzt sehen werden in der Inflation, wir werden es auf jeden Fall 2026 höher sehen, aber wenn wir dann in 24 Monaten wieder in Richtung 2% unterwegs sind, dann kann das schon auch eine Argumentation sein für die EZB, zwar jetzt das anzudrohen, das ist auch eine wichtige Funktion, aufpassen, aber dann vielleicht gar nicht so stark zu erhöhen, wie es der Fall ist. Also meine persönliche Einschätzung ohne jede Gewähr, ich bin mir gar nicht so sicher, dass wir da so viele Zinsschritte sehen werden.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, hier auszutarieren, weil die EZB hatte die Währungssicherheit im Fokus. Das würde eher dafür sprechen, dass sie die Zinsen erhöht. Auf der anderen Seite denkt sie natürlich auch die Konjunktur mit, und wenn sie die Zinsen erhöht, macht sie Geld wieder teurer und würde die Konjunktur noch mehr abwürgen.
Definitiv, die EZB steckt in diesem Dilemma. Ich würde daraus sogar ein Trilemma machen, weil steigende Zinsen, vor allem die längerfristigen Zinsen, auch Finanzierungskosten für Staatsanleihen sind. Und das Thema ist momentan ein bisschen weniger im Fokus, aber das schwingt schon ein bisschen mit. Also die Schuldenstände und die Finanzierbarkeit. Und würden die Zinsen zu stark ansteigen, würden auch die Finanzierungskosten der Staatsschulden deutlich ansteigen. Und das möchte die EZB auch nicht vor dem Hintergrund der Stabilität des Finanzmarktes.
Sie haben gesagt, Hände am Tisch. Was bedeutet diese Gemengelage jetzt für die einzelnen Unternehmen? Wie könnte man sich darauf einstellen? Was soll man machen?
Also die, ist vorher ganz kurz angedeutet, aber diese Identifikation, wo liegen meine Hauptrisiken bei den Themen, die momentan aufstellen, also, und da würde ich nicht nur das Öl, sondern wirklich die gesamte Lieferkette auch mitnehmen, wo habe ich Vulnerabilitäten, und bei den Unternehmen auch aus der Beratung heraus, die am besten damit umgehen können, die sind möglichst agil aufgestellt. Also die haben auch von ihren Prozessen, von ihrer Entscheidungsfindung nicht deterministisch, wenn das passiert, dann habe ich eine genaue Kette, das muss passieren, sondern da habe ich einen Prozess, ich habe einen Schock und kann rasch reagieren. Also diese Schnelligkeit der Reaktion unter dem Bewusstsein, was habe ich tatsächlich für Themen, das ist, ich will es nicht als Erfolgsrezept sehen, aber das sind Voraussetzungen, wie man verhältnismäßig gut mit dieser unsicheren Gemengelage umgehen kann.
Jetzt gibt es ja natürlich sehr vorsichtige und gewissenhafte Unternehmen, die viele ihrer Risiken auch dadurch ausschalten, indem sie längerfristige Kontrakte abschließen, Terminkontrakte und so weiter, und sich damit Preise für einen bestimmten Zeitraum sichern. Jetzt gibt es aber auf der anderen Seite durchaus auch schon Tendenzen in einzelnen Bereichen zu sagen, das ist höhere Gewalt, wir können die Terminkontrakte nicht mehr erfüllen, und dann sind die höheren Kosten erst recht bei den Unternehmen. Sehen Sie diese Gefahr auch?
Derzeit ist es, vielleicht einmal vorab, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist, wenn ich jetzt Entscheidungen treffe, ich habe zwar einen sehr hohen Terminkurs, aber habe dann Planungssicherheit. Und das ist wieder genau dieser Trade-off, wie stelle ich mich als Unternehmer auf. Der Finanzmarkt selber und die Terminkontrakte, da hätte ich jetzt noch kein Zeichen gesehen, dass es tatsächlich Schwierigkeiten in der Erfüllung gibt. Also die Märkte sind nach wie vor liquid. Interessanterweise ist der Finanzmarkt generell da sehr stabil. Die Angst teile ich nicht. Aber es ist wichtig, das auch im Unternehmen zu kommunizieren. Ich kann mich erinnern, als die Luftfahrtunternehmen sich gegen höhere Kerosinpreise abgesichert haben, deutlich über 100 Dollar, dann sind die Preise wieder stark gefallen, aber die Bewertung war schlecht, und dann hat man vorgeworfen, du spekulierst, aber es ist ganz klar, ich sichere Preise, habe Planungssicherheit, aber es kann natürlich deutlich nach unten gehen, und das gehört auch im Unternehmen ganz klar kommuniziert. Ja, nicht, dass dann, wenn es um einen schwarzen Peter geht.
Ist klar. Jetzt gibt es ja durchaus Tendenzen, dass die öffentliche Hand überlegt, in Preise einzugreifen. Das will sie jetzt beim Benzinpreis machen. Sie hat das auch bei den Lebensmittelpreisen durchaus schon angekündigt oder überlegt oder will durchaus Dinge in Betracht ziehen, sie etwas zu verändern. Welche Effekte haben solche preislichen Eingriffe des Staates in die Wirtschaft insgesamt?
Wenn es einen Bereich gibt, wo es wirklich viel volkswirtschaftliche Evidenz gibt, dann ein direkter Eingriff des Staates in Preise im Sinne von einem Deckel, das fertigen Benzinpreises ist meistens eine ziemlich schlechte Idee. Weil Versorgungssicherheiten, auch die Anreize, Produkte bereitzustellen, nachhaltig bereitzustellen, da brauche ich den Marktmechanismus dazu. Das heißt, wenn es darum geht, einen Trade-off, direkter Preiseingriff oder ich lasse durchaus eine Preisdynamik zu und kümmere mich dann um die Folgen, Beispiel Spritpreis und einkommensschwächere Schichten, dann ist der zweite Weg meistens der geschicktere. Also oder ist vielleicht nur eine ganz kurze Ergänzung, das was jetzt angedacht wird bei der Spritpreisbremse, Steuersenkungen temporär beziehungsweise diese Margenthemen. Bei den Margenthemen ist es auch so, grundsätzlich vom Gedanken her nachvollziehbar, aber auch da muss man sehr, sehr behutsam sein. Es gibt einige Beispiele, dass das auch nicht so gut ausgehen kann.
Apropos Margen, die Margen für Unternehmen sind in den meisten Bereichen in den vergangenen Jahren gesunken. Muss man sich damit abfinden, dass man als Unternehmen nicht mehr so gut verdient?
Interessanterweise ist die Margendynamik ziemlich heterogen. Also wo wir es wirklich gesehen haben, also gerade im Industriebereich, wo höhere Energiekosten, höhere Lohnkosten, teilweise noch regulatorische Kosten zusammenkommen, wo es wirklich ein Zusammenlaufen der Margen gibt in anderen Bereichen, beispielsweise im Bankenfinanzdienstleistungsbereich, wo es nach der Erholung, nach den Zinsen durchaus erweiterte Margen gibt. Also das ist ein sehr heterogenes Bild, das wir da haben. Das Bild, dass man sagt, bin ich noch Unternehmer, kann ich da überhaupt noch was verdienen, das würde ich nicht teilen. Aber es gibt schon bestimmte Sektoren, wo gerade diese Kostenbelastung von mehrfacher Seite in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist, wo ich ein Margenthema habe. Und da wird es sicherlich nicht schnell nach oben gehen, aber da gibt es durchaus schon auch Potenzial, dass ich das erholen kann.
Ich möchte auf ein anderes Thema kommen, das in den vergangenen Tagen und Wochen uns doch eher beschäftigt hat, nämlich der Verkauf etlicher Unternehmen oder Unternehmensteile an ausländische Eigentümer. Beispiel Emporia, Beispiel Zauner Group, Beispiel Tractive, alle sind an ausländische Investoren oder strategische Investoren verkauft worden. Stimmt Sie das nachdenklich?
Dass man darüber nachdenken muss, ist ganz klar. Diese Angst des Ausverkaufs teile ich nicht unbedingt. Wenn man sich anschaut, zwischen 12.000 und 13.000 Unternehmen sind in Österreich, die in ausländischem Besitz sind. Das sind zwar nur knapp über 2% der gesamten Unternehmen, aber macht beispielsweise aus über 25% der Bruttowertschöpfung 25% der Investitionen und ein Fünftel der Arbeitskräfte sind bei diesen Unternehmen beschäftigt und die im Inland auch produzieren. Die zentrale Frage ist jetzt nicht, wem gehört der Laden, sondern die zentrale Frage ist, wie schaut's aus mit den Schlüsselfunktionen? Ist F&E sind Kernfunktionen, gerade die im hochqualifizierten Bereich bleiben, diese strategischen Funktionen, bleiben die im Inland oder nicht? Und wenn es da darum geht und das gibt's ja auch, wenn man sagt, das Umfeld ist nicht so, dass ich das in Österreich weitermachen möchte und diese Kernfunktionen wandern, das stimmt mich dann nachdenklich und da sage ich dann schon ganz deutlich, da muss ich dann schon fitter werden, attraktiver werden, um hier wirklich das auch im Inland halten zu können, auch wenn der Besitzer im Ausland sitzt.
Können wir den Spieß umdrehen, dass mehr österreichische Unternehmen auch im Ausland zukaufen oder passiert das ohnehin schon?
Diese Aktivitäten gibt es durchaus, ja, also dass im Ausland zugekauft wird. Es gibt jetzt im Rahmen der Industriestrategie auch konkrete Projekte, dass es in diese Richtung geht. Wir sollen sogar diesen Spieß umdrehen, aber auch wenn man den Spieß umdreht, ist die eigene Fitness, sage ich jetzt einmal, die Voraussetzung dafür, dass ich das aus Österreich tatsächlich machen möchte.
Jetzt haben Sie schon angeschnitten die höheren Energie- und Lohnkosten und es ist zu beobachten, dass manche Betriebe zwar nicht ans Ausland verkauft werden, aber eigene Investitionen nicht mehr hier am Standort in Österreich machen, sondern tendenziell eher bei Tochterfirmen oder Auslandshinterlassungen. Verlieren wir Arbeitsplätze ans Ausland?
Ja, ich würde mal sagen, da relativ ungeschönt dieses Wettbewerbsfähigkeitsthema, wo man sagt, okay, wie teuer bin ich da, und da würde ich nicht nur die Kosten dazu nehmen, sondern wirklich auch diese Themen, wie schnell gehen Prozesse, also bürokratisches, regulatorisches Umfeld. Das ist jetzt ein Gesamtpaket, das jetzt diese Überlegungen stärkt. Also das bekomme ich auch mit, dass es diese Überlegung von Unternehmen gibt. Und das kann jetzt einmal, kurzfristig wird das auch jetzt in den nächsten Monaten oder Jahren auch zu Abwanderungen führen. Also das, wie wir es jetzt auch schon gesehen haben, das ist jetzt nicht etwas, was schnell umzukehren ist. Aber, und das ist die wichtige Botschaft, es ist umzukehren. Die Frage ist auch noch, welche Art der Tätigkeit, welche Sektoren, welche Technologien, wo möchte ich führend sein im Inland und dort die Beschäftigung schaffen, dann kann es durchaus sein und ist wirklich ein gutes Potenzial da, dass wenn es in alten Industrien, sage ich jetzt mal, diese Abwanderung gibt, mit Billiglohn werden wir nicht konkurrieren. Aber in spezifischen Technologiefeldern, wo wir auch eine USP haben, da Beschäftigung aufzubauen, das sehe ich durchaus als realistisch.
Mhm. Gehen wir vielleicht zu den österreichischen Budgetnöten. Der Finanzminister ist gerade dabei, ein Budget für die kommenden Jahre oder für 2 Jahre zu erstellen und hat den Fiskalrat beauftragt, Sparvorschläge vorzulegen. Jetzt habe ich mir diese Sparvorschläge angeschaut und es sind fast keine Sparvorschläge, sondern in erster Linie höhere oder neue Steuern enthalten. Warum tut sich Österreich so schwer beim Sparen?
Jetzt, um es vielleicht einmal losgelöst von den einzelnen Sparformen einmal auf den Punkt zu bringen, wir tun uns wahnsinnig schwer damit, irgendwen auf die Füße zu steigen. Der Versuch in einem, und auch da bin ich wieder bei Hand am Tisch. Ja, also das ist die aktuelle Budgetsituation. Wir haben die aktuelle wirtschaftliche Situation mit dem gedämpften Wachstum. Das schafft einmal Realitäten. Und wir haben einige strukturelle Themen, die am Tisch liegen. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich kann hier dann nicht nur Umverteilungen oder wirtschaftspolitische Maßnahmen setzen, die keinen schlechter stellen und nur irgendjemanden besser stellen. Das ist irgendwann mal auch volkswirtschaftlich nicht mehr möglich. Das heißt, hier Entscheidungen zu treffen, wo ich bewusst jetzt einmal vielleicht zu Lasten des aktuellen Konsums strukturell ein bisschen weiter in die Zukunft denke, aber durchaus auch umverteile und vielleicht Privilegien, Pfründe etc. wegnehme, die derzeit existieren, da werde ich nicht herumkommen. Also ich kann nicht Steuern erhöhen und dann alle Leistungen gleich lassen, sondern auch wie WIFO oder IHS andeuten, wenn ich tatsächlich hier strukturell etwas tun möchte, benötige ich Mittel, wo nehme ich das Ganze her? Wir müssen viel mehr in diesem Duo denken. Ja, parallel, das sind die Mittel, aber dafür investiere ich in die Zukunft. Und diese zweite Komponente fehlt ein bisschen. Und vielleicht das Zweite dazu, was ganz wichtig ist, ist, die Ist-Situation auch anzuerkennen. Die Situation ist herausfordernd, das kostet Geld. Wir haben gegen Teuerung 2022 folgendes sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um diese Realitäten abzufedern und nicht ankommen zu lassen. Wir sind jetzt in einer Situation, dass ein Teil dieser Realität ankommen muss. Und dann muss ich ganz klar argumentieren, warum setze ich welche Maßnahmen. Aber es kann nicht nur, wie Sie gesagt haben, sein, ich gehe mit den Steuern noch weiter nach oben. Das wird den Standort nicht fitter machen.
Sehr beliebt bei den Parteien eher links der Mitte ist die Einführung von Vermögens- und Erbschaftssteuern. Wie stehen Sie dazu?
Also da würde ich mich fast dem Gabriel Felbermayr vom WIFO anschließen. Ausschließen, eine Erbschaftssteuer mit sehr hohen Freibeträgen, die insbesondere Firmenübernahmen etc. ausnimmt, das kann schon etwas sein, was durchaus auch gesamtwirtschaftlich Sinn macht und deutlich mehr Sinn macht als eine allgemeine Vermögensteuer, was auch immer wieder ins Feld geführt wird. Ganz wichtig ist, der ökonomische Anreiz muss bei all dem, was passiert, vorhanden bleiben. Punktuell, wenn ich sage, okay, in so eine Erbschaftssteuer beispielsweise kann man andenken, aber gleichzeitig dann mitdenken, aber nicht im Budgetlöser zu stopfen, sondern genau um diese Mittel zu verwenden, um zukünftig dann Chancen zu schaffen. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber das Problem ist, wenn ich das zu undifferenziert mache, dann überwiegen wahrscheinlich die negativen Effekte.
Ich habe kürzlich einen Vortrag von Ihnen gehört und da kommt heraus, dass Sie kein notorischer Pessimist sind, sondern immer da schauen, dass das Glas mindestens halb voll oder eher mehr gefüllt ist. Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, wenn man sich anschaut, wir haben wirklich eine Gemengelage von politischen Situationen, die alles andere als erfreulich sind. Aber was könnte dazu beitragen, dass Österreich und Europa doch wieder erfolgreich wird?
Ich glaube, einer der ganz wesentlichen Punkte dabei ist, trotz der Gemengelage, trotz dieses täglichen Bombardements, was ist jetzt wieder preislich los oder welche Maßnahmen werden da gesetzt, einmal wirklich auch da Hand am Tisch und einen transparenten Blick, was ist denn eigentlich unsere Ausgangssituation von der Vermögenssituation, von der Infrastruktursituation, von Qualifikationsniveau, was wir im Inland haben, diese Chancen durchaus auch immer wertzuschätzen, unsere Startposition. Wir haben noch die Möglichkeiten, trotz Sparzwangs, dass wir gestalten können. Wir haben Industriebereiche, ob das jetzt die Pharmaindustrie ist, ob das Umwelttechnologien sind, auch im Maschinenbau. Gibt es Know-how, gibt es entsprechende Unternehmen, das kann man durchaus auf die Straße bringen. Das ist mal Punkt eins, von wo startet man. Das zweite auf europäischer Ebene, der Binnenmarkt. Es ist nach wie vor so, dass auch wenn wir mit EU-Skepsis konfrontiert sind, das ist wirklich ein, ja, ich würde es als Kronjuwel bezeichnen, wo nur so viel Potenzial drinnen liegt. Wir werden die USA, wir werden die Politik von Trump nicht aktiv beeinflussen können. Aber wir können das beeinflussen, was wir selber in der Hand haben. Und dieser Ausbau des Binnenmarkts, wenn wir da also auch nur einen Teil heben, ist das optimistisches, ist es Potenzial. Und wenn wir das ein bisschen mehr in den Mindset reinbringen, ohne illusorisch optimistisch zu sein, aber wirklich einmal, wir haben diese Gestaltungsmöglichkeiten, machen wir doch das, was wir in der Hand haben. Und mit dem Mindset bin ich wirklich überzeugt, dass wir da eine sehr gute Chance haben, in unseren Kernbereichen erfolgreich zu sein.
Die österreichische Bundesregierung ist vor einem Jahr zusammengetreten, hat jetzt noch ungefähr 1,5 Jahre, um unangenehme Dinge zu erledigen, ehe die nächsten Landtagswahlen kommen, wo wieder Rücksicht genommen werden muss. Was sollte denn die Bundesregierung auf der Agenda haben, um in diese Richtung zu kommen, die Sie angesprochen haben?
Also ich glaube, einer der wichtigsten, vielleicht auch strategischen Änderungen, die man angehen sollte, ist von diesem Automatismus wegzukommen. Jetzt gibt es einen exogenen Schock, jetzt steigen die Spritpreise und ich sage, ja, Staat, jetzt mach was, das muss jetzt gleich bleiben. Ja, sondern das einmal anzunehmen, dass man sagt, okay, es gibt jetzt höhere Spritpreise, dieses höhere Energiepreisthema, das wird uns jetzt länger verfolgen. Ja, mit entsprechenden Folgewirkungen, okay, alternative erneuerbare Energien, wie kann ich da etwas tun, um weniger abhängig zu werden? Und genau da haben wir eine Riesenchance, auch unsere Unternehmen haben eine Riesenchance, da hineinzugehen, diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Wenn ich aber sage, okay, ich nehme massiv viel Steuergeld in die Hand, dass ich den Spritpreis konstant halte, ist es nicht der richtige Weg, sondern dieses erste, auch da in der Kommunikation. Wir haben hier tatsächlich ein Thema, dieses Gürtel enger, ich kann nicht alles abfedern. Aber es ist gleichzeitig jetzt nicht das Ende der Welt. Und diese Härte, wenn man es einmal so nimmt, oder weniger Wohlfühlen, was sich in den letzten, insbesondere seit 2022, was ich da an Förderungen, an Kompensationen auch ausgezahlt habe, das ist jetzt da und mit dem muss ich zurück. Und da gibt es einiges an Potenzial, wo es mehrfach Förderungen gibt, ja, wo ich wirklich Ineffizienzen habe. Es gibt durchaus auch Anhaltspunkte vom Rechnungshof, wo man sagt, okay, da könnte man starten und das wäre jetzt wirklich mein Vorschlag für dieses eine Jahr nach dem Motto schlank in den Frühling, da einiges wirklich abzuschaffen, dass ich immer, wenn schon was da war, etwas wegnehme, dass das unpopulär ist, ist ganz klar, aber wenn nicht jetzt und wenn nicht jetzt, ist ein Verständnis da, aufgrund der Rahmenbedingungen, dass man das jetzt durchziehen muss.
Firmen wie die KPMG profitieren aber davon, wenn es viele Gesetze und viele bürokratische Hürden gibt, weil da die Beratungsleistung steigt, könnte man beim Steuerrecht trotzdem etwas vereinfachen?
Man könnte nicht nur, man müsste ja wirklich, gerade im Steuerrecht habe ich ein sehr großes Vereinfachungspotenzial, ja, Bemessungsgrundlagen breiter ansetzen, viel weniger Ausnahmen, das Flickwerk auch da mit dem Kercher jetzt in den Frühling da reinzugehen, wird die Unternehmen, das wäre auch ein Punkt, mit dem man unternehmerische Unsicherheit reduzieren kann, weil die Unsicherheit ist nicht nur der Ölpreis oder der Irankrieg, die Unsicherheit ist auch, was ist meine zukünftige Steuerbelastung, diese Unsicherheit aber auch reduzieren, was sind zukünftige CO2-Preise, was kommt nicht, und neben der Vereinfachung im Steuerbereich im Steuergesetz wäre diese Erwartbarkeit ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Es kann durchaus ambitioniert sein, was daherkommt, aber wenn ich mich darauf einstellen kann, kann ich damit umgehen.
Gut. Herr Fink, ich bedanke mich sehr herzlich. Ich hoffe, Ihr Optimismus wird erfüllt und wir können uns darauf freuen, dass wir aus der Krise vielleicht sogar gestärkt herausgehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Folge von Geld und Leben wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.